SWR 2 Wissen.
In der Sporthalle der Privatschule Schloss Hagerhof in Bad Honnef bei Bonn geht es hoch her. Hier werden die Spiele um die Bezirksmeisterschaft ausgetragen. Gerade kämpfen die Mädchen vom Hagerhof um den Sieg.
Wir sind ein Basketball-Leistungsstützpunkt und da auch sehr erfolgreich. Wir verbinden also Leistungssport und Schule miteinander, seit ein paar Jahren auch im Bereich Tennis und Golf. Und dann kommt hinzu, dass wir eine Musik- und Musicalschule haben. Also bei uns kann man an unterschiedlichen Instrumenten ausgebildet werden, aber eben auch im Musical-Bereich sich ausbilden im Schauspiel und Gesang.
Sven Neufert ist Schulleiter von Schloss Hagerhof, einer Privatschule, die rein äußerlich dem Klischee von der Elite-Schmiede entspricht. Das schlossartige Gebäude liegt am Rande des wohlhabenden Städtchens Bad Honnef am Rhein und befindet sich inmitten einer großen Parkanlage mit Bäumen, Wiesen und einem See. Dazu gibt es eine Ganztagsbetreuung und eine hübsche Kantine.
Privatschulen, gute Bildung nur für Reiche? Eine Sendung von Andrea Lug.
Also wir spielen im Grunde genommen halt, also es sind ja immer diese Runden. Ja, es geht also von Stadt zu Kreis zu Bezirksebene. Wir sind bald auf der Regierungsbezirksebene, das heißt, es geht um Regierungsbezirk Köln. Genau, und von da aus geht es dann weiter zum Landesfinale. Genau, und hoffen wir, dass wir wie die letzten 3 Jahre auch dann auf die Bundesebene kommen.
Seit Jahren ist die Schulmannschaft erfolgreich, vor allem die Jungen. Aber die Mädchen holen rasant auf. Zuschauer gibt es nicht so viele, denn die Hagerhof-Zöglinge dürfen dem Unterricht nicht fernbleiben, um ihre Freunde anzufeuern. Die Sportanlagen gehören zum Stolz der Schule. Für den 15-jährigen Felix Geiser waren sie ein Grund, sich für diese Schule zu entscheiden.
Es gibt 2 Sporthallen, es gibt einen großen Sportplatz, den man sonst an fast keiner Schule finden würde. Es gibt einen Wald mit einem Bach, es gibt einen großen See. Also das ist wirklich einzigartig, würde ich sagen. Also das hat mich auch sehr dazu gebracht, auch diese Schule als Schule zu wählen. Ja.
Die Schülerschaft ist mit 600 Mädchen und Jungen überschaubar. Eltern zahlen pro Kind monatlich 390 Euro für die Schule oder 1450 Euro für das Internat. Das hat 120 Schüler und ist das einzige Montessori-Internat in Deutschland.
Schloss Hagerhof ist sicherlich nicht die klassische, die normale Schule, sondern eine Schule mit einem ausgeprägten Profil.
Erklärt Schulleiter Sven Neufert. Die Schule arbeitet auf Grundlage der Montessori-Pädagogik. Ein reformpädagogischer Ansatz, der davon ausgeht, dass Kinder eine natürliche Lust am Lernen haben und selbstbestimmt lernen wollen.
Wenn sie denn die entsprechende anregende, vorbereitete Lernumgebung haben, die ihnen zur Verfügung gestellt wird und von den Erziehern oder Lehrern angeleitet werden. Wesentlich ist also eigentlich die Lehrer-Schüler-Beziehung bei uns eine andere.
Reformpädagogische Schulen, also zum Beispiel Waldorf- oder Montessori-Schulen, bilden nach den katholischen und evangelischen Privatschulen in Deutschland die größte Gruppe. Und sie alle erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Um 81% hat die Zahl der allgemeinbildenden und beruflichen Privatschulen seit Beginn der 90er Jahre zugenommen. In Ostdeutschland gehen inzwischen 10% der Kinder auf Privatschulen, im Westen 8,8%. Auch Schloss Hagerhof freut sich über großes Interesse.
Wir haben da sehr viel Nachfrage, haben also stetig auch unsere Schulplätze besetzt, sind da also gut ausgelastet, sowohl in der Realschule als auch im Gymnasium. Und ja, insgesamt entspricht das natürlich dem Trend, dem gesellschaftlichen, eine Entwicklung, die ich grundsätzlich für positiv halte. Denn die Schullandschaft diversifiziert sich. Es gibt eben unterschiedliche pädagogische Konzepte und Angebote und die Eltern können entsprechend auswählen. Ich finde es gut, solange es auch im staatlichen Rahmen bleibt. Wir sind ganz bewusst eine staatlich anerkannte Ersatzschule und unterwerfen uns in gewisser Hinsicht natürlich dann auch diesen Rahmenbedingungen.
An einer Ersatzschule kann man staatlich anerkannte Abschlüsse wie das Abitur machen. Sie steht unter staatlicher Aufsicht und erhält einen Teil der Personalkosten, in der Regel zwischen 70 und 90% aus der öffentlichen Hand. Den Rest muss der private Träger finanzieren. Die Möglichkeit, Privatschulen zu gründen, sichert Artikel 7 im Grundgesetz zu. Mit einem Zusatz unter Absatz 4, das Sonderungsverbot.
Sonderungsverbot besagt, dass bei der Genehmigung von Privatschulen die Sonderung der Kinder nach der Besitzverhältnisse der Eltern ausgeschlossen sein muss. Das heißt also, Privatschulen dürfen als Ersatzschulen für staatliche Schulen nur zugelassen werden, wenn sie keine soziale Selektion betreiben.
Professor Michael Vrase vom Wissenschaftszentrum Berlin kam mit seinem Kollegen Marcel Helbig allerdings in einer Studie aus dem Jahr 2017 zu dem Schluss, dass Privatschulen Bildungsinseln für Besserverdienende seien und das Sonderungsverbot nicht beachtet werde.
Es ist eine der meist vergessenen Vorschriften im Grundgesetz, könnte man beinahe sagen.
Tatsächlich sind es vor allem Kinder aus wohlhabenden, deutsch sprechenden Akademikerfamilien, die an die Privatschule gehen. Das Image der öffentlichen Schulen ist dagegen laut einer Forsa-Umfrage von Anfang 2019 im Keller. Bei der Frage, welchen Institutionen die Deutschen vertrauen, sackten die Schulen im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozentpunkte ab. Da sind die Bilder von den schmuddeligen Klos und maroden Gebäuden, von Klassen, in denen kaum Deutsch gesprochen wird. Von der Privatschule erwartet die Mehrheit der Eltern ein besseres soziales Milieu. Die soziale Mischung ist laut Umfragen der wichtigste Punkt für Eltern, eine Privatschule zu wählen. Und darauf stellen sich viele Privatschulen ein und werben entsprechend. Aber ist das der Sinn von Privatschulen, dass sich die Eltern bei ihnen ein bestimmtes, wie sie hoffen, besseres Umfeld kaufen?
Wir sind eine Schule für alle, das ist unser Anspruch. Wir sind für alle offen, wir sagen nicht, wir wollen diese Schülerschaft haben oder dieses Klientel. Und natürlich ist uns bewusst, dass nicht jeder sich das so in der Weise leisten kann. Wir führen mit den Schülern, mit denen wir sprechen wollen, weil da auch einfach die schulrechtlichen formalen Voraussetzungen gegeben sind, Gespräche. Wir laden alle, die schulrechtlichen Voraussetzungen haben und die wir uns gut vorstellen könnten an unserer Schule, weil sie sich eben auch für unser pädagogisches Konzept, die Montessori-Pädagogik, interessieren und dem offen gegenüberstehen. Da brauchen wir eben auch Elternhäuser, die das wollen und die dem nicht kritisch gegenüberstehen und das unterstützen. Das ist für uns ganz wichtig. Laden wir zu einem Gespräch ein. Und besprechen da auch Möglichkeiten der Aufnahme. Das sind natürlich Fragen von Stipendien dann auch.
10-15% der Hagerhof-Schüler bekommen ein Teil- oder Vollstipendium. Im Internat gibt es auch Kinder aus Pflegefamilien, die vom Jugendamt mitbetreut werden. Und die Schule nimmt Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf. Das Geld für die Stipendien kommt zum Teil aus Basketball-Trainingscamps, die die Schule in den Ferien veranstaltet. Doch auch mit Stipendien bleibt die Klientel der Privatschulen eine mit Bildungshintergrund und ohne große Geldsorgen.
Also wir haben da Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass der Habitus, den die Schule als Gesamt verkörpert oder die Schulkultur, dass das auch sehr stark übereinstimmt mit dem Habitus des Elternhauses.
Sagt die Erziehungswissenschaftlerin Margret Kraul von der Uni Göttingen.
Das ist natürlich schon ein Stück weit eine Wahl, die auch soziale Selektion beinhaltet. Gleichzeitig kommt aber immer hinzu, dass die Eltern einen ganz bestimmten pädagogischen Anspruch haben. Und diese beiden Faktoren, also eine soziale Selektion, die man nicht ausschließen sollte, die besteht, aber eben auch diesen pädagogischen Anspruch deutlich zu machen und diesen pädagogischen Anspruch auch realisiert zu sehen, das sind meines Erachtens die Faktoren, die dann die Wahl der privaten Schulen ausmachen.
Viele Eltern machten sich zudem Sorgen, dass ihre Kinder Nachteile hätten, wenn es in einer Schule zum Beispiel einen hohen Anteil von Migrantenkindern gäbe, so Kraul. Sie entwickelten daher Strategien, um das zu vermeiden.
Wenn Sie ein Kind in eine konfessionelle Schule schicken, dann können Sie ziemlich sicher sein, also auch in eine konfessionelle Grundschule, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass Sie dort keine Migrantenkinder haben oder nur sehr wenig Kinder mit Migrationshintergrund. Und wenn, dann mit einem konfessionellen Migrationshintergrund, zum Beispiel aus Polen in der katholischen Grundschule. Und ich weiß von Eltern, die ganz deutlich sagen, wir wohnen in einem sozialen Brennpunkt und wenn ich da mein Kind hingeschickt hätte, wäre es untergegangen. Das heißt, ich schicke es jetzt bewusst zu einer konfessionellen Grundschule. Das ist leider so, das ist Fakt, das geschieht.
Den meisten Eltern gehe es hingegen weniger darum, ihren Kindern einen guten Abschluss zu kaufen, meint Kraul. Das ist ein verbreitetes Vorurteil, das auch die Schüler vom Hagerhof kennen.
Ich sehe, würde uns jetzt nicht selber als Hochstatus sozusagen bezeichnen, nur weil wir auf die Schule gehen. Ich bin auf die Schule gegangen, weil ich es halt für die beste Option hielt. Aber es wird halt oft von außerhalb so angesehen, weil also früher war es ja auch so bei uns hier in der Gegend, dass es immer hieß Hagerhof, reich und doof oder Elternreich, Kinder doof, gehst du auf den Hagerhof oder sowas.
Felix Geiser und Niki Herter sind in der Schülervertretung der Privatschule.
Also ich persönlich finde jetzt die Gemeinschaft am schönsten. Bei mir ist das zumindest so, wir kennen uns untereinander, ich kenne eigentlich jeden in der Schule. Und
ich sehe das genauso, dass es halt wirklich in großen Teilen eine sehr enge Gemeinschaft ist hier an der Schule, weil es eben nicht so eine riesige Schule ist und man relativ viel Zeit verbringt, dadurch, dass wir einen gemeinsamen Pausenhof haben, die Pausenhalle, wo dann immer sehr oft Leute sind.
Die Privatschulen würden das Image, elitäre Bildungsinseln zu sein, gerne abschütteln. Klaus Vogt, der Präsident des Deutschen Privatschulverbandes, betont daher die Vielfalt an privaten Bildungskonzepten. Für die Eltern stünde das richtige Konzept im Vordergrund, nicht das Lernen im Luxus.
Zu uns kommen die Eltern nicht und sagen Hauptsache Privatschule, sondern zu uns kommen die Eltern und fragen, was habt ihr denn für pädagogische Konzepte? Was passt denn für mein Kind? Montessori-Pädagogik, Waldorfschulen, Kolping-Pädagogik, was auch immer. Eltern zu unterstellen, Sie wollten ihre Kinder sondern, entbehrt nach unserer Einschätzung jeder Grundlage. Also es gibt ja auch im Grundgesetz das Recht der Eltern auf freie Schulwahl.
Nur sind die Eltern, die sich mit Montessori, Waldorf etc. beschäftigen, in der Regel solche mit einem höheren Bildungsabschluss und keine, die von Hartz IV leben oder kaum Deutsch sprechen. So kommt es an den privaten Schulen eben doch zu einer Segregation der sozialen Schichten. Dass die Privatschulen umgekehrt das Bildungsangebot bereichern mit ihren speziellen pädagogischen Konzepten, sehen auch die meisten Kritiker so. Besser als staatliche Schulen sind die privaten aber nicht. Das ergaben mehrere Studien der letzten Jahre, unter anderem von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Zwar zeigen Schüler an Privatschulen bessere Leistungen, aber das hängt mit ihrem sozioökonomischen Hintergrund zusammen. Sprich, auf der Privatschule sind eben mehr Kinder aus Akademikerhaushalten. Stellt man die Zusammensetzung der Schülerschaft in Rechnung, können staatliche Schulen gut mithalten oder schneiden sogar besser ab.
Das hätte mich auch gewundert, wenn da was anderes rausgekommen wäre. Ich glaube auch nicht, dass die Eltern ihre Kinder auf private Schulen schicken, damit dort bessere Leistungen erzielt werden, sondern ich glaube tatsächlich, dass sie hinschicken, weil das eben ein ganz bestimmter Habitus ist, weil sie der Ansicht sind, dass da bestimmte Werte vermittelt werden, die mehr zu den Werten in ihren Familien passen.
Tatsächlich haben Studien der letzten Jahre gezeigt, dass es eine soziale Segregation an Privatschulen gibt, die in den letzten 20 Jahren erheblich zugenommen hat, vor allem in Ostdeutschland. Der Anteil von Schülern aus armen Familien in Berliner Privatschulen beträgt nach einer Befragung der Senatsverwaltung gerade einmal 3,7%. So, meint der Sozialwissenschaftler Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin, werde die soziale Spaltung, die in der Gesellschaft bestehe, durch Privatschulen zementiert.
Das Problem, was ich heute eher sehe, ist, dass bestimmte Gruppen einfach damit angesprochen werden, mit dem, was pädagogisch dann gemacht werden soll oder was auch gemacht wird, spreche eine bestimmte Klientel an. Und da geht eigentlich das ganze Problem los. Wenn wir private Schulen haben, die vor allem die Eltern aus höheren Schichten, und da geht es auch gar nicht um Einkommen, sondern vor allem um Bildung der Eltern, eher anspricht, dann wird am Ende es herauskommen, wenn sich gar keiner aus den unteren Schichten meldet in diesen privaten Schulen, dass wir natürlich diese Verteilung sehen, die wir dann heute auch leider sehen. Und da brauchen wir auch irgendwie eine Antwort dafür. Weil wenn ich die Eltern aus unteren Schichten nicht anspreche, dann ist das zwar kein expliziter Verstoß gegen das Grundgesetz, aber es läuft eigentlich dem zuwider, wie unser Privatschulsystem auch aufgebaut sein soll. Für alle zugänglich. Und ich würde sogar sagen, dass sie in ähnlichen Teilen, wie die Gesellschaft auch aufgebaut ist, dort vorkommen sollten.
Stattdessen verstießen viele Privatschulen faktisch gegen das Sonderungsverbot, so Helbig. Und der Staat schaue weg. Die Bundesländer, die für das Schulwesen zuständig sind, haben häufig noch nicht einmal Regeln eingeführt, die festlegen, wie hoch das Schulgeld an Privatschulen sein darf. Dagegen verdient die öffentliche Verwaltung an den Privatschulen. Dadurch, dass der Staat nur 2/3 der Kosten für sie übernimmt, spart er. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft 2,4 Milliarden Euro im Jahr. In Baden-Württemberg hat man nach jahrelangem Ringen im Herbst 2017 das monatliche Schulgeld an Privatschulen gedeckelt. Maximal 160 Euro darf eine Privatschule hier im Monat kosten. Zugleich bekommen die Schulen höhere staatliche Zuschüsse. Privatschule geht aber auch ganz anders. Die Quinoa-Schule, eine Privatschule mitten im Berliner Wedding, Problembezirk, wie es so schön heißt. Der Nachbar zur Linken, Zerspanungstechnik Heinz Krumme. Zur Rechten, die Konservenfabrik Kühne. Und alle 5 Minuten donnert ein Flugzeug über das Gebäude.
Sommer ist es wirklich laut. Dann muss man ganz oft sagen, Moment, stopp, ich verstehe dich nicht. Fenster zumachen, dann wird's heiß. Also ist auch für uns schön, wenn Tegel dann irgendwann nicht mehr in Betrieb ist.
Quinoa heißt die Schule nach der widerstandsfähigen Pflanze, erzählt Schulleiter Pantelis Pavlakidis.
Da ziehen wir eben die Parallele zu den Schülern. Der Wedding, wenn man sich hier umguckt, ist viel Beton, ist hart, ist auch irgendwie widrig, kein Fleckchen Erde, wo man meint, gut wachsen zu können. Und deswegen haben wir uns Quinoa-Schule genannt, weil wir glauben, auch die Schüler sind eben widerstandsfähig und können mehr, als man ihnen oft vielleicht zutraut.
Der ganz überwiegende Teil der Kinder hier kommt aus Migrantenfamilien. Über 90% der Eltern, schätzt Pavlakidis, sind Hartz-IV-Empfänger oder Aufstocker. Die meisten Kinder bringen 2 oder mehr Sprachen und Herkunftskulturen mit.
Wir wollen nicht, dass das als Nachteil gesehen und verstanden wird, sondern eigentlich eher als Vorteil, wenn man sich eben zwischen Kulturen in verschiedenen Umständen sozusagen bewegen kann.
Quinoa ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule mit Klasse 7 bis 10. Ins Leben gerufen wurde sie von 2 jungen Lehrern, um benachteiligten Kindern die Chance auf einen Schulabschluss zu geben. Im Wedding geht ein Drittel der Schüler ohne Abschluss von der Schule ab. 2014 gegründet, bekommt die Schule inzwischen 92% der Personalkosten vom Land Berlin. Dazu kommen seit kurzem Mittel aus dem Berliner Bonusprogramm für Schulen in sozialen Brennpunkten. Einen sehr kleinen Teil der Kosten decken Schulgelder. 17% der Eltern zahlen im Schnitt 35 Euro im Monat. Der Rest kommt von Spendern. Viele davon sind Einzelpersonen, denen das Konzept gefällt und die daran glauben. Fundraising ist ein Dauerthema für die Quinoa-Schule. Aber am Anfang ging es auch darum, erstmal ein Schulgebäude zu finden.
Und dann hatten wir einen Kollegen, und das ist kein Scherz, der ist 3 Tage mit dem Fahrrad durch den Wedding gefahren und hat geschaut, wo gibt es hier Gebäude, die leer stehen und die so aussehen, als ob man da eine Schule reinbauen könnte sozusagen.
Gefunden wurde eine ehemalige Kosmetikfabrik. Und dann mussten die Quinoa-Gründer Fiona Brunk und Stefan Döring die ersten Eltern und Schüler für sich gewinnen.
Eine ehemalige Schülerin von Fiona Brunk, die haben wir eingestellt für die Schülerakquise am Anfang. Die hat selber, ich glaube, war auf 4, 5 Schulen während ihrer Schullaufbahn hier im Wedding. Die kannte sich aus, die sprach irgendwie die Sprache des Kiezes. Die wusste, wo finden wir unsere potenziellen Eltern. Und hat ordentlich die Werbetrommel gerührt. Wobei, glaube ich, auch viele Eltern gar nicht wussten, auf was sie sich einlassen, wenn man ehrlich ist.
An der Quinoa-Schule ist die Betreuung sehr engmaschig. Die Lehrer sind immer ansprechbar, müssen nicht nur unterrichten, sondern vieles darüber hinaus leisten. Es gibt 3 Sozialarbeiter für 140 Schüler, also ein sehr gutes Betreuungsverhältnis. Ziel der Schule? 4 Jahre nach der 10. Klasse sollen alle entweder eine abgeschlossene Ausbildung oder eine Hochschulzugangsberechtigung haben. Das ist ganz schön ehrgeizig, gibt Schulleiter Pavlakidis zu, aber...
Wir sind da nicht blauäugig, es ist eine sehr anstrengende Arbeit, auf jeden Fall, aber es geht. Und ich glaube, was ganz, ganz zentral an der Sache ist, ist die Art und Weise, wie wir versuchen, den Schülerinnen und Schülern zu begegnen. Eben die Haltung macht es ganz oft und wir versuchen relativ stringent, die Person von ihrem Verhalten zu trennen. Wir erleben zum Teil auch hier Verhalten, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, oh Gott, was ist da los sozusagen? Und auch Verhalten, das sich gegen eine Regel richtet oder gegen die Gemeinschaft richtet, das gibt es hier, ja. Aber wir sind dann hinterher und versuchen, sowas aufzuarbeiten. Also unser Credo ist so ein bisschen, wir schauen nicht weg. Auch wenn es unangenehm wird, dann holen wir uns die Schüler, holen wir uns die Konfliktparteien an einen Tisch.
Kuschelpädagogik herrscht nicht an der Schule im Wedding, aber das wollen die Schüler auch gar nicht.
Die Lehrer nehmen sich sehr viel Zeit für uns Schüler. Es ist schön an der Schule, dass sie wirklich für uns Zeit nehmen. Halt, die sind auch nett, aber halt, es ist schön, die haben auch strenge Seiten. Das finde ich auch gut. Ja, also man, die sind wirklich füreinander da, bis man wirklich eine Sache versteht. Und das finde ich schön.
Unsere Lehrer sind ja eigentlich auch voll jung so. Und die verstehen auch so Spaß zum Beispiel. Die müssen auch streng sein im Unterricht. Wir beschweren uns eigentlich auch, wenn die Lehrer nicht so streng sind.
Warum gründet man eine Schule für diese Klientel als Privatschule? Mit dem dauerhaften Druck, Geld zu beschaffen.
Also die Schule wurde dann als Privatschule auch gegründet, weil es natürlich einen anderen Gestaltungsspielraum zulässt. Ne? Schule kann agieren in anderen Rahmenbedingungen. Und wir sind schneller und flexibler, wenn das als Privatschule passiert.
Erklärt Geschäftsführerin Ulrike Senf, die sich im Privatschulgeschäft auskennt. Sie hat früher für die Privatschulkette Forms gearbeitet, davor für eine Unternehmensberatung.
Also wir haben unsere Vorgaben und das wird gerade in den ersten Jahren, bevor die Anerkennung da ist, sehr genau beobachtet. Da gibt es einen sehr, sehr engen Austausch mit der Schulaufsicht. Und bis die Schulaufsicht dann nach 4 Jahren kommt und sich das nochmal alles ganz genau anschaut und man die Anerkennung bekommt. Und dennoch ist man eben sehr viel selbstbestimmter als staatliche Schulung.
Als Privatschule gibt es zum Beispiel mehr Freiraum bei der Auswahl der Lehrer, die für die Umsetzung des Quinoa-Konzeptes sehr wichtig sind.
Wir wollen alle, dass qualifizierte Lehrkräfte vor der Klasse stehen. Aber bei uns ist es eben nochmal ein ganz besonderer Punkt, auf den wir achten müssen, ist die Haltung.
Und die kulturelle Vielfalt. Denn genauso vielfältig wie die Schüler ist auch die Lehrerschaft bei Quinoa.
Und wir merken eben auch, dass das ein großer Pluspunkt ist. Sie brauchen diese kulturelle Kompetenz der Lehrkräfte und unterschiedliche kulturellen Identitäten, um quasi auch in Konflikte zu gehen, um die Schüler zu verstehen, um auch Eltern zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns wirklich besonders macht, weil wir legen da besonderen Wert drauf. Ja.
Die Wünsche der Eltern für ihre Kinder sind an dieser Privatschule im sozialen Brennpunkt nicht anders als bei anderen Eltern. Sie wollen das Beste für ihr Kind und eine Zukunft in einem guten Beruf.
Viele Eltern haben dieses Bild, mein Kind wird Arzt, Anwalt, Richter, wenn sie hier in der 7. Klasse hinkommen. Das ist bei einigen vielleicht auch so, bei den meisten wird es aber nicht auf dem direkten Wege sein. Und darüber wird ganz oft ein Druck aufgebaut auch.
Im vergangenen Jahr haben die ersten Quinoa-Schüler ihren Abschluss gemacht. 90,5% haben die 10. Klasse mit dem mittleren Schulabschluss verlassen. Einige sogar mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Damit liegt die Schule weit über dem Schnitt im Wedding von 54%. Ein Erfolg also. Aber ließen sich in Deutschland flächendeckend ausreichend Spender und engagierte Betreiber für solche privaten Brennpunktschulen finden? Und wäre es nicht eigentlich die Aufgabe des Staates, ein passendes Angebot zur bestmöglichen Förderung aller Schüler zu machen?
Ich denke auch, der Staat hat die Verpflichtung, dass also überall Schulangebote sind. Und wenn der Staat diese Verpflichtung an private Schulen delegiert, dann finde ich, das ist ein Problem. Das kann nicht sein.
Meint die Erziehungswissenschaftlerin Margret Kraul, aber...
Also bei aller Kritik, die ich ja auch geäußert habe, weil ich ein paar Gefahren sehe, ich würde auch nicht sagen, dass die privaten Schulen die Gesellschaft spalten. Wenn die Gesellschaft gespalten ist, dann liegt es an anderen Komponenten und an anderen Faktoren, aber sicherlich nicht an den privaten Schulen.
Das findet auch Klaus Vogt, der Präsident des Privatschulverbandes.
Wenn ich sehe, dass in Deutschland fast 2 Milliarden Euro für Nachhilfe ausgegeben werden, dann sondert es sozial schwächere Familien viel, viel stärker, als wenn sie sich keine Montessori-Grundschule leisten könnten. Und ich kenne niemanden, der sagt, wir brauchen nicht mehr Geld im Bildungssystem. Und wieso sollen dann die Privatschulen, wie sollen es die denn schaffen, wenn sie ohnehin noch weniger bekommen?
Eine Debatte darüber, wer sich eine Privatschule leisten könne, müsse man nicht führen, wenn die Finanzierung dieser Schulen gesichert werde, sagt Vogt.
Wir haben besondere pädagogische Konzepte. Die setzen wir um. Wir haben ein System, das gibt uns 2 Säulen zur Finanzierung, nämlich die staatlichen Zuschüsse und die Elternbeiträge. Insgesamt dürfen wir nicht sondern. Das heißt, die Grenze, ob die jetzt bei 200 Euro oder bei 160 liegt, manchmal ist sie sogar bei 50 Euro, die Obergrenze ist im Grunde eigentlich Blödsinn. Wir müssen schauen, wie die Privatschulen genügend Mittel bekommen, um ihre Konzepte umsetzen zu können, damit sie eben Motor für Innovation im Bildungssystem sein können, was eigentlich ihr gesetzlicher Auftrag ist.
Gefragt wären eigentlich alle, Staat, Gesellschaft, öffentliche und private Schulen, um zu verhindern, dass es schon ab der Grundschule eine soziale Auslese gibt.
Wir bieten ja auch Lösungen an. Also wir überlegen uns, was könnte man eigentlich jetzt von staatlicher Seite machen. Das eine wäre zum Beispiel, wenn jetzt die privaten Schulen sagen, und wir wollen ja diese pädagogische Vielfalt, die die privaten Schulen anbieten. Wir wollen ja gar nicht sondern wir lassen uns erstens ausreichend kontrollieren. Dafür müsste man allgemeine Kriterien aufstellen.
Schlägt Michael Vrase vom Wissenschaftszentrum Berlin vor. Solche Kriterien aufzustellen, da wären die Bundesländer stärker in der Pflicht. Einige haben schon Veränderungen vorgenommen oder denken darüber nach.
Baden-Württemberg, muss man ganz ehrlich sagen, das, was da im neuen Privatschulgesetz drin ist, das ist in die richtige Richtung gegangen. Und dadurch hat man so ein kleines Stück, dass das Schulgeld sozial inklusiver geworden ist und dass man auch den Privatschulen ganz klar gesagt hat, das sind Grenzen, die wir setzen. Und diese Grenzen, die wir setzen im Hinblick auf Schulgeld, das haben wir in ganz, ganz wenigen Bundesländern bis jetzt überhaupt.
Außerdem könnte man kontrollieren, welche Schüler eine Privatschule aufnehme, meint Bildungsforscher Marcel Helbig.
Und das ist vielleicht eine Idee, wie es gehen könnte, dass man die Förderung der privaten Schulen daran bindet, inwieweit sie auch Kinder mit Lernmittelbefreiung, also aus Transferleistungshaushalten quasi aufnehmen. Das heißt, es lohnt sich zum ersten Mal für eine private Schule, ökonomisch auch, wenn man Kinder aus unteren Schichten nimmt.
Sicher müssten an vielen Orten die staatlichen Schulen besser ausgestattet werden. Aber oft ist die Sorge der Eltern unbegründet. Ihr Kind wäre an einer staatlichen Schule schlechter aufgehoben als an einer privaten. Doch das sei längst nicht angekommen, meint Bildungsforscher Helbig.
Was wir uns überlegen müssen, dass das Beste, und das ist ja das, was die meisten Eltern wollen, das Beste für das eigene Kind muss nicht das Beste für die Gesellschaft sein.
In der jetzigen Konstellation treiben Privatschulen die soziale Spaltung der jungen Generationen eher voran. Ein konsequent kontrolliertes Sonderungsverbot würde diese Entwicklung womöglich schwächen und vermutlich die große Zahl an Bewerbern um Privatschulplätze verringern. Umgekehrt sind es aber gerade auch Ideen aus dem Privatschulbereich, die dabei helfen könnten, bessere Schulkonzepte zu entwickeln, damit Kinder aus allen Bildungsschichten gut und gemeinsam lernen.